Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten April-Folge der Reisewarnung. Bei mir im Studio ist diesmal Christian Selper. Lange nicht gesehen und gehört.
Ja, stimmt. Hallo, liebe Brigitte. Ich freue mich sehr, wieder mal dabei zu sein, wieder zu Gast zu sein.
Ja, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Vielleicht ist es in dieser Folge tatsächlich am sinnvollsten, wenn du deine drei Begriffe ganz am Anfang sagst, weil es ist kompliziert.
Ja, du hast recht. Wir machen es möglichst kompliziert oder unkompliziert. Wir versuchen mal. Ich würde sagen, wir sollten sprechen über Kongo, wir sollten sprechen über Kampala und über Kakuma.
Okay, alles drei sind Orte.
Stimmt.
Und sie sind nämlich nicht in einem Land.
Richtig. Kongo ist ein eigenes Land. Kampala ist die Hauptstadt von Uganda. Und Kakuma ist ein Ort im Norden von Kenia.
Weil normalerweise berichtest du ja hier im Podcast über eine Reise in ein Land. Diesmal gibt's aber irgendwie ziemlich viele Länder oder eigentlich drei Länder. Nämlich den Kongo, Kenia und Uganda, hast du gerade schon anders gesagt. Mhm. Weil wir über Geflüchtete reden, die aus dem Kongo unter anderem nach Kenia und Uganda geflohen sind.
Ja, genau. Ich war jetzt eigentlich nicht in Kongo, sondern in Uganda und in Kenia für Missio. Ich hoffe, dass wir im Laufe des Jahres vielleicht auch nochmal direkt über Uganda und Kenia sprechen werden. Aber was wir dort besonders eben auch gesehen haben, ist, dass die aktuelle Krise, die sich im Kongo abspielt, eben auch die nahegelegenen oder die Nachbarländer Uganda und Kenia betrifft.
Über diesen Konflikt müssen wir noch mal ganz kurz reden. Also der war in den Medien, so ganz verstanden habe ich nicht, was da los ist. Alles, was bei mir so hängen geblieben ist, war, dass da Ethnien gegeneinander kämpfen, aber schon länger und jetzt ist es wieder aufgeflammt oder hat sich verstärkt. Wer kämpft da gegen wen und warum?
Ja, also du hast recht. Ich glaube, man muss diesen Kongo-Konflikt, ohne jetzt alle Details auch wirklich verstehen zu können, glaube ich, ist es wirklich eingebettet in eine mindestens 30 Jahre lange kriegerische Auseinandersetzung, die auch immer wieder aufflammt. Und
aber jetzt im Januar ist es nochmal so richtig heftig gewesen.
Im Wesentlichen geht es um diese östlich gelegene Region Kivu, Nord-Kivu, Süd-Kivu, die Provinzen, die im Osten des Kongo liegen und dann an Länder wie Ruanda und Uganda angrenzen. Und Goma ist eine wichtige Stadt dort und Bukavu eine andere. Der Kivu-See liegt dort auch. Also wenn man auf die Karte schaut, fallen einem diese Namen vielleicht auf. Und da geht es schon länger drum, um politische Macht, auch um Zugang zu Rohstoffen. Da gibt es sehr wertvolle Vorkommen, also diese ganzen Mineralien, Coltan, Kobalt, Gold, Silber, die für viele Produkte gebraucht werden weltweit, wo also sehr, sehr viel Geld im Spiel ist. Und diese bekannteste Rebellengruppe M23 ist dort aktiv und die hat jetzt Ende Januar die Stadt Goma eingenommen. Und bei dieser M23 ist inzwischen bekannt, oder es gibt immer wieder die Vorwürfe, aber man weiß es inzwischen auch, dass die im Wesentlichen vom Nachbarland Ruanda aus unterstützt werden. Hängt auch noch damit zusammen mit dem Genozid in Ruanda 1994. Mhm. Da hattet ihr ja schon eine sehr interessante Podcast-Folge gemacht, Barbara Brüstler und du, und die Hintergründe auch erklärt. Damals
also
war es so.
Die Tutsi und die Hutu.
Genau.
Und eine Gruppe regiert jetzt in Ruanda und die anderen sind im Kongo.
Ja, damals war es ja so, dass die Verantwortlichen für den Völkermord im Wesentlichen auf der Hutu-Seite waren. Die Tutsi haben dann den Völkermord militärisch beendet unter Führung des jetzigen Präsidenten von Ruanda, Paul Kagame. Und viele von den Hutu-Tätern sind damals in Kongo gegangen, geflohen, um sich dort zu verstecken und auch der Verantwortung zu entziehen. Deshalb schwingt es jetzt auch immer wieder mit. Also die Rebellen M23 sind auch Tutsi geführt und von Ruanda aus wird immer wieder gesagt, oh, wir müssen aufpassen, dass die Hutu nicht wieder so etwas planen wie damals. Deswegen bewaffnen wir uns und deswegen haben wir diese bewaffneten Gruppen an unserer Grenze. Das mag zum Teil auch berechtigt sein, dass da nicht alle Täter bestraft wurden oder verfolgt werden konnten. Aber im Wesentlichen ist der Vorwurf natürlich, Ruanda möchte sich Zugang zu diesen wertvollen Bodenschätzen sichern.
Ich habe da eine Zahl gefunden. Also der Kongo produzierte 2019 rund 40% des Coltans, das die Elektroindustrie weltweit verarbeitet. Also das ist eben das Erz, was in jedem Smartphone und in jedem Computer drin steckt. Also 40% ist eine Hausnummer.
Ja.
Es ist ein Zusammenspiel von alten Konflikten und Geld.
Ja, und ich denke, man muss auch im Kopf haben, Kongo ist ein riesig großes Land. Die Hauptstadt Kinshasa, die ist ja um die 1000 Kilometer ungefähr, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube über 1000 Kilometer von dieser aktuellen Krise entfernt. Und da liegt Dschungel und Gebirge dazwischen.
Also weiter als München von Hamburg.
Ja, genau. Und sagt schon, dass man auch so ein riesiges Land schwer zentral regieren kann, was zur Folge hat, dass in vielen Orten, wo es zum Beispiel diese Minen gibt, lokale Strukturen, lokale Regierungen, lokale Milizen die Zugänge beherrschen und auch die Einnahmen kontrollieren. Und da gibt es eben Rivalitäten und Konflikte auch immer wieder um die einzelnen Vorkommen. Und wie du schon sagst, wir sind betroffen, weil unsere Produkte, mit denen wir hier unser tägliches Leben inzwischen bestreiten, Handys, Tablets, Laptop, aber auch natürlich Akkus für elektrobetriebene Fahrzeuge zum Beispiel, im Wesentlichen auch mit diesen Metallen und Rohstoffen bestückt werden. Deshalb ist so ein Konflikt, der weit weg zu sein scheint, letztlich auch hat es sehr viel mit uns zu tun.
Warum ist es im Januar nochmal so aufgeflammt? Weißt du das?
Das weiß ich leider nicht ganz genau. Ich habe versucht, auch nochmal Experten zu lesen und zu hören. Es gibt verschiedene Theorien, dass vielleicht da gerade der Gouverneur von Goma, der wurde dann ja abgesetzt, dass der gerade schwach war. Es mag aber auch damit zu tun haben mit den USA, weil die USA ein großer Unterstützer von Ruanda immer sind, die aber, solange sie von Demokraten regiert worden sind, Präsident Obama und Joe Biden auch natürlich sehr kritisch gegenüber der Militärintervention im Nachbarland waren. Und jetzt ist aber in den USA zum Regierungswechsel gekommen. Es gibt auch die These, dass Ruanda die Gelegenheit genutzt hat und gesagt hat, naja, jetzt haben wir erstmal da unseren Partner in den USA, die sind mit sich selber beschäftigt. Präsident Trump kommt gerade ins Amt. Wir können jetzt mal.
Stimmt, das war am 20. die Amtseinführung.
Das habe ich von mehreren Experten, die sie in der Region auskennen, gehört. Ich kann es jetzt selber nicht belegen, ob das so konkret stimmt. Was man aber von Präsident Kagame von Ruanda weiß, dass der international gut vernetzt ist, dass der sehr auch achtet auf sein internationales Bild. Und was seine Partner ihm so sagen und wenn er da das Gefühl hat, er kann jetzt da erstmal agieren, dann ist da vielleicht schon was dran.
Also so viel zum Thema, das ist ja weit weg. Also alles greift irgendwie ineinander und alles, was hier passiert, hat einen Einfluss auf andere Länder und umgekehrt. Aber du warst ganz nah dran am Kongo, du hast schon gesagt, im Kongo warst du nicht. Eine Station war Kampala, die Hauptstadt von Uganda. Und da hast du gesehen, wie es den Menschen geht, die gerade erst dort angekommen sind, die aus dem Kongo geflohen sind. Wie geht's denen?
Ja, also ich hole noch kurz aus. Also wir haben in Kampala für Missio verschiedene Programme besucht, die sich sowieso schon befassen mit der Lage der Flüchtlinge, die in die Hauptstadt von Uganda kommen. Mit unserem Partner Jesuitenflüchtlingsdienst oder auf Englisch Jesuit Refugee Service, die zum Beispiel arbeiten für Menschen aus Ländern wie Südsudan, Sudan, Somalia, Äthiopien, für die Uganda ein Ziel ist und diese französischsprachigen afrikanischen Länder wie eben Kongo und Burundi auch sind eben auch Herkunftsländer. Und als wir dort waren, das war jetzt eben auch Ende Februar, hatte ich schon natürlich die Nachrichten auch ein bisschen im Kopf. Kongo ist nicht so weit weg, aber ich habe nicht unbedingt genau gewusst, ob jetzt da viele aus Kongo gerade in Uganda sind und wie auch immer. Und als wir dann dort waren, ist uns das eben sehr schnell begegnet, dass sehr viele Menschen eben jetzt gerade auch in Kampala ankommen. Wir haben an einem Tag ein ganz interessantes Treffen gehabt. Das hatte uns eben auch der Jesuitenflüchtlingsdienst vermittelt mit verschiedenen Vertretern von den einzelnen Flüchtlingsgemeinden. Also
was
von
sind
den verschiedenen
Flüchtlingsgemeinden?
Das ist eigentlich so, dass die Menschen sich ja oft untereinander selbst organisieren. Wenn die fremd in einer Stadt sind wie Kampala, wissen die ja gar nicht genau, wo müssen sie hingehen, um Zugang zur Gesundheitsversorgung zu bekommen und so weiter. Und dann ist es ja ganz naheliegend, dass man sich an die Menschen wendet, die man von zu Hause kennt oder die eigene Sprache sprechen. Und oft sind es jetzt eben so Zusammenschlüsse, Flüchtlingsgemeinde der Südsudanesen in Kampala, die wählen dann einen Sprecher, einen Sekretär, eine, die sich um die Finanzen kümmert, die dann auch Ansprechpartner ist für die Regierungsstellen.
So wie Vereine oder sind das dann Gläubige, also eine Gruppe von Gläubigen, also eine Kirchengemeinde, so wie hier die Auslandsseelsorge oder so?
Die sind oft auch mit Kirchengemeinden verbunden, aber so als solche ist es erstmal ein Zusammenschluss, so als Verein, würde ich sagen.
Ah,
also
okay, weil dieses Wort Gemeinde hatte ich jetzt irgendwie
ja, genau. Genau, die heißen Congolese Refugee Community zum Beispiel, kongolesische Flüchtlingsgemeinde. Ja. Und da waren wir eben zusammengesessen mit einem Sprecher von den Südsudanesen, ein Sprecher von den Sudanesen, Somali und Äthiopien. Und wir sind so im Gespräch gewesen, was ist deren Situation gerade. Und der Monsieur Olivier eben, der für die Kongolesen gesprochen hat, der hat natürlich am konkretesten die aktuelle Notlage erlebt, weil bei ihm das eben so ist, dass eben sehr viele Menschen neu ankommen, die um Hilfe bitten, die ihm sagen, ich habe nichts mehr, kannst du uns weitervermitteln? So saßen wir da zusammen an einem Tag und wir wussten, dass wir ein großes Programm noch vor uns haben werden, 1-2 Wochen quer durch Uganda. Wir wussten aber auch, wir werden nach Kampala zurückkommen. Und während der ganzen Reise ist uns das im Kopf geblieben, dass wir am Ende nochmal eine Station in Kampala machen sollten und nochmal ihn treffen wollen, um noch mehr darüber zu erfahren. Und so haben wir das dann gemacht.
Ist Kampala tatsächlich so ein Ort, wo es sicher ist, so ein Flüchtlings-Hotspot für alle Länder drumherum? Weil als du das letzte Mal hier warst, hast du ja über die Geflüchteten-Situation vom Sudan in den Südsudan gesprochen. Jetzt sind Sudanesen und Südsudanesen in Kampala.
Ja, also ganz wichtig zu erwähnen, du hast recht, Uganda ist eines der Hauptaufnahmeländer von Flüchtlingen in der Welt.
Echt?
Ja, also absolut in Afrika und auch weltweit. Mehrere Millionen Menschen aus den Nachbarländern, besonders also im Norden von Uganda, besonders aus dem Südsudan, also nördlich von Uganda liegt der Südsudan. Und sehr viele Menschen leben dort so im Grenzgebiet und genauso auch im Grenzgebiet weiter südlich im Grenzgebiet zwischen Kongo und Uganda, so direkt in der Grenznähe.
Uganda, das heißt, Uganda ist deshalb Hauptaufnahmeland, weil es rundherum Konflikte gibt und bei denen ist die Lage einigermaßen stabil.
Genau. Und Uganda ist ein Land, was sehr gelobt wird international für die offene Flüchtlingspolitik, okay, weil es in Uganda sehr viele Landflächen gibt, die nicht besiedelt sind, auf denen sie Flüchtlingen erlauben, sich anzusiedeln. Also in den Grenzgebieten, wir waren auch da im Norden, können wir vielleicht auch in einer eigenen Folge nochmal behandeln. Da ist es so, da gibt es eigentlich keine Flüchtlingslager, sondern die werden auch Flüchtlingssettlement-Siedlungen genannt, weil es eben darum geht, Flüchtlinge möglichst schnell ein Stück Land zu geben, die arbeiten zu lassen, Arbeitserlaubnis zu geben und sich dort niederzulassen. Deswegen
vorbildliche Integration, da könnten sich einige was von abschneiden.
Ja, auch das bringt Probleme mit sich, aber der Ansatz erstmal ist nicht schlecht. Das hat auch,
wenn du Land hast, genau.
Genau, da ist Platz, hat auch den Vorteil, dass die Regionen entwickelt werden. Also wenn da die Flüchtlingssiedlungen sind, gibt es internationale Organisationen, die da genau hinschauen, kommt eine Stromversorgung hin, Wasser und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass diese gute Politik im Wesentlichen eben in diesen Flüchtlingssiedlungen, so in den ländlichen Regionen zu sehen ist. In der Hauptstadt Kampala ist es schwieriger. Also die Regierung von Uganda will eigentlich nicht, dass sehr viele Flüchtlinge in die Hauptstadt kommen, weil eine Großstadt ist schon groß, da ist der Platz eben begrenzt. Denen wäre es lieber, die meisten würden so in diesen Flüchtlingssiedlungen bleiben. Das ist eben jetzt auch ein Problem für diejenigen, die aus Kongo kommen. Weil eigentlich sollte es so sein, die sollten über die Grenze gehen und dort direkt in Grenznähe versorgt werden, sollten sich dort registrieren und dort ja erstmal bleiben. Aber viele.
Genau, und warum tun die das nicht? Das wäre nämlich die Frage. Das ist ja eigentlich auch eine gute Perspektive. Wissen die das vorher nicht oder flieht man einfach erstmal in die Hauptstadt?
Ja, ich glaube, dass das alles von diesen Themen ist. Also entweder wissen sie es nicht so genau oder sie haben in der Hauptstadt jemanden, den sie kennen, zu dem sie gehen.
Stimmt, wird man ja auch machen.
Oder sie haben einfach nur Geld für diese Busverbindung, die halt jetzt eben nicht dort hält, sondern nach Kampala fährt. Und dort werden sie letztlich rausgeworfen mit dem bisschen, was sie dabei haben und müssen sich zurechtfinden. Fakt ist einfach, dass die Menschen in Kampala ankommen. Und das ist die Lage eben, vor der die Leute stehen.
Gibt es dann irgendwie Programme, dass sie wieder zurückgeschickt werden in diese, wie hast du gesagt, nicht Camps, sondern Territory?
Für Flüchtlingssiedlungen, ja.
In diese Siedlungen, dass man denen das anbietet in Kampala oder was haben die euch da erzählt?
Was die erzählt haben, das ist eines der Hauptprobleme gerade. Also Hilfsprogramme für Flüchtlinge bekommt man nur, wenn man als Flüchtling registriert ist. Und derzeit kann man sich in Kampala als Neuankömmling aus Kongo nicht registrieren lassen.
Warum nicht?
Wie gesagt, weil die Politik will, dass die Menschen in diesen Flüchtlingssiedlungen als Flüchtlinge erstmal sind
und
dort bleiben.
Aber könnte man doch machen. Man kann die doch registrieren und sagen, aber wohnen kannst du hier nicht. Wir hätten da vorne einen Acker für dich.
Ja, das ist ein Vorschlag, den solltest du direkt an die zuständigen Behörden in Kampala mitbringen. Ich denke, das wird auch kommen, weil das wird die Herausforderung sein. Momentan ist es eben so, dass man dann den Leuten sagen muss, ja gut, ihr müsst erst zurück und euch registrieren lassen. Das heißt natürlich, da müssen die Leute hinkommen, müssen Geld für Transport haben, müssen wissen, wo es hingeht. Es klingt irgendwie auch ein bisschen blöd, weil es so ein Verwaltungsakt ist und man denkt sich, es gibt eigentlich andere Probleme.
Also ich meine, hast du anders gedacht, als ich gerade, als du es erst gehört hast?
Ja, du hast recht, ja.
Also es wäre einfach zu lösen.
Ja. Und ich denke, dass da auch was zu tun sein wird, weil wenn man sich den Konflikt im Kongo anschaut, hat man vielleicht anfangs gedacht, das wird so sein wie vor einigen Jahren, vor circa 10 Jahren schon, dass das kurz aufflammt und dann wieder abebbt. Aber jetzt sieht es ja ganz danach aus, dass dieser Konflikt ganz, ganz lange weiter toben wird und deswegen auch die Zahl der Flüchtlinge eher steigen als sinken wird. Es hat auch damit zu tun, dass sehr viele Menschen in der Region Ostkongo bereits von früheren Konflikten vertrieben worden waren und entweder in Flüchtlingslagern gelebt hatten oder in provisorischen Siedlungen fern ihrer Heimat. Und diese Gebiete ja jetzt unter Beschuss waren, haben sich also verschiedene Flüchtlingslager dort geleert. Sehr viele Menschen in kurzer Zeit gleichzeitig haben diese Orte verlassen und sind jetzt alle sozusagen auf dem Weg innerhalb des Kongo oder über die Grenze bis hin zu Orten wie Kampala, die Hauptstadt von Uganda.
Und das, was du da eben erzählt hast, war dieses Community Center, wo du mit mehreren gesprochen hast. War das dann so, dass die anderen weniger zu tun hatten, die Communities aus den anderen Ländern, oder ist es da gleichbleibend und Kongo kam jetzt noch dazu?
Ja, also natürlich gibt es sehr, sehr viele Flüchtlinge auch aus den anderen Ländern. Wir waren auch zu Hause bei einer Familie, einer Frau aus Burundi. Diejenigen, die schon länger da sind, kämpfen auch mit großen Schwierigkeiten. Der Jesuitenflüchtlingsdienst bietet verschiedene Programme an, die wir auch unterstützen. Da geht es zum Beispiel um Berufsausbildung für Frauen und junge Männer in verschiedenen Bereichen. Der Jesuitenflüchtlingsdienst hat auch ein sehr spannendes Programm, Jesuit Worldwide Learning, weltweite Vernetzung über Internet und Computer mit Universitäten, die von den Jesuiten in den USA betrieben werden. Also man kann als Flüchtling in Kampala einen Uni-Abschluss erwerben in den USA, wenn man in diesem Programm drin ist.
Wie cool ist das denn? Darüber sollten wir mal eine eigene Folge machen.
Ja, können wir gern machen. Wir können uns da auch drüber unterhalten, was gerade akut läuft mit Geldern aus den USA. Diese Programme sind davon natürlich auch betroffen, wenn es da zu Kürzungen kommt.
Stimmt, Herr Trump hatte da ja auch so ein paar Ideen.
Könnten wir uns noch unterhalten später, wenn du willst.
Ja, gute Idee, aber ist wahrscheinlich auch eine eigene Folge. Wir haben ja auch noch eine diesen Monat. Aber du wolltest, glaube ich, erzählen du hast gerade angefangen zu erzählen von einer Frau, die du getroffen hast.
Ja, genau. Also wir waren da zu Gast bei einer Frau aus Burundi, die in einem armen Viertel von Kampala lebt, die schon einige Jahre in der Stadt ist. Und dann später haben wir mehr den Fokus eben gerichtet auf diejenigen, die eben jetzt neu kommen aus Kongo. Und da waren wir in diesem Community Center. Also da waren erst massenhaft Männer und Frauen, das ist ein relativ kleines Gelände, aber die sich da gedrängt hatten und alle erstmal hören wollten, was die aktuellen Möglichkeiten sind, wie sie sich zurechtfinden können und so weiter. Und wir sind dort eben hingekommen und haben gefragt, können wir so mit 2, 3 beispielhaft einfach sprechen, um so ein bisschen zu erfahren, wie deren Situation ist. Und die Gespräche, die wir da geführt haben, also das gehört zu den intensivsten Erfahrungen, würde ich jetzt mal sagen, die ich so auf den Reisen bisher hatte, weil es einfach sehr bewegend war.
Ich habe ein Bild gesehen, da sitzt eine Frau gegenüber und hältst ihre Hand.
Ja.
War das da?
Das war da, ja.
Was hat die Frau erzählt?
das war so, dass die nacheinander mir gegenüber saßen, angefangen haben nur zu erzählen, sich vorzustellen, ich heiße so und so, ich komme aus Goma, ich bin da und da weggegangen. Und es hat nur wenige Minuten gedauert, bis die alle auch, wie soll man es beschreiben, bis die eigentlich auseinandergebrochen sind, weil die einfach so viele schlimme Dinge erfahren hatten, die sie noch nicht verarbeiten haben können. Da habe ich sofort gesehen, vor deren inneren Auge spielen sich wahrscheinlich jetzt gerade ganz schlimme Szenen ab, die sie noch gar nicht so richtig in Worte fassen können. Manche haben Französisch gesprochen, was ich verstehen kann. Manche haben ihre eigene Sprache gesprochen, die ich nicht verstehen konnte. Das wurde dann nach und nach übersetzt für uns. Also das muss einfach furchtbar jetzt gewesen sein, als diese Rebellenangriffe kamen, als die Menschen vertrieben worden sind. Frauen haben ja schlimmste Dinge noch zusätzlich zu erleben in diesen Konflikten, gerade auch im Kongo immer wieder. Gewalt gegen Frauen ist ein eigenes Thema.
Es ist immer eine Machtdemonstration.
Genau.
Ja. Deshalb ein beliebtes Kriegsmittel.
Und gleichzeitig wurde da aber eben auch gearbeitet mit Schusswaffen, aber auch mit Granaten, Bomben und so weiter. Und ja, das war dann eben so, dass wir uns dann gegenüber saßen und dann habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht viel mehr machen. Und dann haben wir uns nur an den Händen gehalten. Und du merkst schon, ich bin heute noch bewegt.
Ja, genau. Also du kannst dann auch aus deiner, da bist du auch raus aus deiner Rolle als Journalist.
Ja, es war interessant natürlich zu erfahren, wie die Lage ist. Das war auch ganz wichtig, um es zu verstehen und auch jetzt drüber erzählen zu können. Man ist ja meistens in den Situationen nicht alleine. Wie gesagt, es ist einer daneben, der übersetzt und andere sitzen da auch noch dabei.
Das ist nochmal so eine Atempause. Ne?
Ja, aber ich habe schon gemerkt, wie ich dann plötzlich so, waren wir so 1:1 gegenüber gesessen und ja, hat mich sehr bewegt. Und ich habe auch gemerkt, man ist dann als, oder ich als Reporter, ist man auch nicht immer ausgebildet für solche Situationen.
Du bist kein Psychologe, bist kein Sozialarbeiter. Genau. Du willst diese Geschichte hören.
Anders war das bei dem Gespräch, was ich erwähnt habe mit der Frau aus Burundi. Da war eine Psychologin dabei, die für den Jesuitenflüchtlingsdienst arbeitet. Da hat man dann oft den Vorteil natürlich, dass die sich schon länger kennen, dass die auch schon weiß, was ist deren Geschichte, was ist die Geschichte von dieser Frau, was kann man jetzt fragen, was will die auch erzählen, was will die nicht erzählen, diese Dinge.
Aber jeder Konflikt, über den du berichtest, hat jetzt ein Gesicht und du kennst jemanden persönlich, der davon betroffen ist. Das macht, glaube ich, einen Riesenunterschied.
Erstens das. Zweitens hatte ich dann auch das Gefühl, wir wollten ja nicht nur das Thema aufgreifen, sondern gleichzeitig haben wir von während der Reise versucht, eine Nothilfemaßnahme auf den Weg zu bringen.
Okay.
Also wir sind ja dann auch immer in Kontakt mit zu Hause und da haben wir das auch so gemacht, gleich die Kollegen von Missio verständigt und versucht, ein Programm auf den Weg zu bringen und mich freut, dass jetzt besonders eben aufgrund dieser bewegenden Gespräche auch, dass das jetzt geklappt hat. Also wir haben zusammen mit dem Jesuitenflüchtlingsdienst ein Nothilfeprogramm aufgelegt, was konkret eben jetzt sich richtet auf die neu ankommenden Flüchtlinge aus Kongo, besonders auf die Frauen. Und denen jetzt geholfen werden kann.
Das ist auch auf eurer Homepage zu finden, ne?
Ja, also es würde mich natürlich sehr freuen, wenn es Menschen gibt, die sagen, das will ich unterstützen. Und das kann man über unsere Webseite machen, missio.com, einfach Nothilfe Kongo.
Mach's nicht so kompliziert, wir setzen einfach den Link in die Shownotes.
Genau, da einfach draufklicken und nochmal nachlesen. Es sind auch einzelne von den Frauen, die wir gesprochen haben, dort zu sehen.
Da war, glaube ich, auch dieses Bild, ne?
Da ist, glaube ich, auch das Bild von uns beiden drauf. Ja. Also das war eine Frau, die war mit ihrer Tochter da, die beiden gemeinsam geflohen waren. Eine andere Frau hatte 4 Kinder, nur noch 3 waren mit ihr gekommen. Sie wusste nicht genau, wo sie das 4. verloren hat. Die hatte zu Hause vorher einen Marktstand und eigentlich ein angenehmes, einigermaßen Leben, was in Ordnung war.
Also aber hat ihr Leben im Griff,
genau,
sozusagen.
Und ist ja jetzt einfach völlig durcheinander gewirbelt worden. In Kampala kommen die jetzt oft bei Familien unter oder in Kirchengemeinden. Also dass eine Kirchengemeinde sagt, wir haben noch ein bisschen Platz in der Kirche oder im Hof oder in einem Nebengebäude. Und dort finden die jetzt erstmal Zuflucht.
Zuflucht ist dann so ein bisschen wie Camping.
Camping?
Ja, halt mit Zelt oder Matratze,
ach so,
oder so. Also
ja,
halt einfach nur so sehr provisorisch und wirklich nicht auf dauerhaft oder monatelang bleiben ausgelegt.
Wie ich schon gesagt habe, der Stopp war dann ganz am Ende unserer Reise, irgendwie eine Stunde bevor wir zum Flughafen mussten. Und wir hätten gerne noch gesehen, wo die konkret jetzt schlafen, aber da hat die Zeit leider nicht mehr gereicht. Aber ich habe es mir so beschreiben lassen. Ich glaube, dass das so ist, ja, mit relativ wenig. Weil die Menschen ja also wirklich mit nichts ankommen.
Ja, und wenn auch nur noch eine Ecke frei ist, was machst du dann?
Und jetzt eben auch das Hilfsprogramm hat eben auch eine Komponente, dass zum Beispiel Matratzen, Betten und so weiter gestellt werden, Decken, wo die Leute schlafen können. Also wirklich, wer helfen möchte, bitte, das ist gut aufgehoben bei Missio und bei unseren Partnern vor Ort. Würde mich auch freuen.
Du hast gerade schon gesagt, dann ging die Reise weiter. Kampala war nur eine Station. Über alles andere, was du in Uganda erlebt hast, reden wir nochmal an anderer Stelle. In Kenia wart ihr aber auch. Und auch dort kommen Flüchtlinge aus dem Kongo an.
Ja, wir haben in der Hauptstadt Nairobi uns getroffen mit einer Gruppe, die wir schon kennen. Eine Organisation, die heißt TUSA, Tushirikiane Afrika, geleitet von einem langjährigen Partner von Missio München, nämlich Charles Sendegeya.
Der Name sagt mir was.
Ja, wir hatten schon mal ihn vorgestellt innerhalb unserer Reisewarnung, eine ganze Folge auch darüber gemacht, über die Lage der Flüchtlinge in Kenia und besonders in Nairobi. Könnt ihr euch ja nach dieser Folge vielleicht nochmal anhören, wenn ihr wollt.
Das war eine Kenia-Folge vor 2 Jahren, denke ich.
Müsste es gewesen sein, als wir Kenia als Schwerpunktregion hatten im Monat der Weltmission.
September und, wahrscheinlich oder so, September, Oktober.
Und Charles Sendegeya auch unser Gast war und wir ihn einige Monate vorher in Kenia ein bisschen begleitet hatten und seine Arbeit vorgestellt haben.
Das ist ja auch echt immer so ein Ding, ne, dass ihr die Leute, also ihr habt einfach lange Kontakt zu den Leuten und kennt euch dann so richtig gut aus in den Projekten.
Ja, ist schon ganz spannend. Also natürlich haben wir auch immer wieder neue Partnerinnen und Partner und Projekte, aber gerade diese langjährigen Programme und Kontakte sind wirklich wertvoll und man kann eben auch im Lauf der Jahre Entwicklungen nachvollziehen und durchaus ja auch sehen, dass sich manche Dinge verbessern und weiterentwickeln und manchmal, dass es eben auch Rückschläge gibt, leider.
Oder Veränderungen, weil die Leute aus anderen Ländern kommen? Oder was war da jetzt das große Thema?
Die Arbeit von dieser Gruppe TUSA ist deswegen besonders, weil sie im Wesentlichen gestaltet wird von Menschen, die selber als Flüchtlinge aus Ländern wie Ruanda, Burundi und Kongo nach Kenia gekommen sind und sich jetzt in der Hauptstadt gegenseitig helfen, dort zu integrieren, neues Leben anzufangen, Berufsausbildung, Kinder zur Schule zu schicken und so weiter. Und Charles Sendegeya selber ist in Ruanda geboren und damals nach diesem schrecklichen Völkermord über mehrere Stationen selber auch geflohen und nach Kenia gelangt und viele andere.
Wie alt ist der jetzt ungefähr?
Der war damals Mitte 20 und ist jetzt so Mitte 50, also ist ja um die 30 Jahre inzwischen her, 1994.
Genau, stimmt.
Und gleich eines der ersten Zitate oder eine der ersten Aussagen, die er gemacht hat, bezog sich auch gerade auf dieses Thema. 30 Jahre ist dieser Konflikt her, 30 Jahre geht die Arbeit inzwischen fast, also 1997, 98 ungefähr wurde diese Organisation gegründet und er hat dann zu mir gesagt, we are now back to square zero und wenn ich das so übersetze, also wir fangen wieder bei Null an, wir sind wieder zurück auf Los, zurück auf Start, wenn er diese aktuelle Krise jetzt sieht. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil durchaus im Laufe der Jahre hat es ja jetzt auch immer wieder mehrere Krisen und Konflikte gegeben in diesen Ländern.
Genau, wir reden ja immer wieder darüber, ja.
Aber diese Entwicklung scheint jetzt wirklich außergewöhnlich neu und auch außergewöhnlich gravierend zu sein, aus seiner Sicht auch.
Wie gehen die damit um?
Wir haben gemeinsam mit ihm 1-2 Familien besucht und ich habe gemerkt, dass er selber auch noch dabei ist, gerade die Lage zu analysieren. Also was kommt jetzt auf sie zu und was werden jetzt die Herausforderungen sein? Anders als in Kampala in Uganda war es jetzt in Nairobi aus meiner Sicht noch nicht so, dass sehr viele neue Flüchtlinge gerade kommen. Zumindest also nicht jetzt in diesem Einzugsbereich von der Organisation, mit der wir zusammenarbeiten. Könnte schon sein, dass sich das auch noch so entwickeln wird. Nairobi und Kenia ist noch ein bisschen weiter entfernt.
Genau, ich habe gerade überlegt, wie ist denn das überhaupt geografisch? Wie weit ist Nairobi von der Grenze zum Kongo entfernt?
Da müssen wir nochmal auf die Karte schauen. es kommt Kongo, dann ist Uganda dazwischen und dann kommt Kenia.
Ah, okay. Das sind also Leute, die weiter flüchten noch. Okay.
Genau. Und deshalb hat er aber natürlich gesagt, weil sie eben mit vielen Familien zusammenarbeiten oder eben auch innerhalb ihrer Programme viele Menschen aus Kongo sind, die schon lange in Nairobi leben, trotzdem aber noch Familie, Verwandte in Kongo haben und jetzt natürlich von dort Nachrichten bekommen, dass Familienmitglieder geflohen sind, dass andere ums Leben gekommen sind, dass Häuser zerstört werden. Also das ist natürlich jetzt etwas, was die Menschen hautnah mitbekommen. Und sie bereiten sich natürlich auch darauf vor, es könnte sein, dass sie Anfragen bekommen, könnt ihr uns nicht Unterschlupf geben? Also wenn die Menschen noch weiter fliehen müssen, wenn der Rückweg versperrt ist, wird vielleicht auch wieder Nairobi ein verstärktes Flüchtlingsziel werden.
Du hast auch mit Leuten gesprochen, die ursprünglich aus dem Kongo kommen, oder?
Ja, genau. Es war eine sehr interessante Begegnung mit einer Familie, also eine junge Mutter, vergleichsweise jung, aber die Kinder schon über 18 zum Teil, manche auch noch jünger, also hat mehrere Kinder, zwei Töchter und zwei Söhne waren da, die zur Volksgruppe gehören, Banyamulenge, das ist eine Minderheit in Kongo, die auch immer wieder Zielscheibe von Verfolgung geworden ist, schon im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Ich war bei dem Thema überhaupt nicht informiert. Den Namen der Volksgruppe, dieses Volk hatte ich schon mal irgendwo gehört, aber ich konnte es nicht mehr so richtig zuordnen. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, dass es auch von dieser Gruppe eine eigene Rebellengruppe gibt, okay, die in einer Teilregion dort jetzt in Kämpfe verwickelt ist, ursprünglich mal gegründet, so als Selbstverteidigungsgruppe, bewaffnete Gruppe, weil dieses Volk sich unterdrückt fühlte und verteidigen wollte, gleichzeitig aber auch wahrscheinlich das Thema Zugang zu Reichtümern, Bodenschätzen, Territorien mitschwingt, was wir eingangs schon besprochen hatten. Und plötzlich ganz konkret in dieser Familie sie mir erzählt haben, die Mutter sagte, ich habe noch hier diesen Sohn zur Pflege bei mir, seine Eltern leben noch in Kongo, ist eine Verwandtschaft, wahrscheinlich ein Neffe, genau weiß ich es jetzt gerade nicht mehr. Das Wichtige daran war, dessen Vater wurde gerade im Zuge der Kämpfe, hat der sein Leben verloren, der ist ums Leben gekommen, die hatten auch ein Bild von dem. Sie selber wussten nicht genau, was war da passiert. Also es kann jetzt sowohl sein, dass der einfach als Zivilist ums Leben gekommen ist. Ich hatte aber auch ein bisschen die Vermutung, dass der vielleicht auch ein Rebellenkämpfer sein könnte, der dort gekämpft hat und in den Kämpfen sein Leben verloren hat. Und gleichzeitig hatten sie ein Bild an der Wand hängen von einem Rebellenführer, von einem General, der auch gerade 2 Wochen vorher sein Leben verloren hatte. Und schon kurze Zeit später gab es da also anscheinend Poster und Bilder, die so ihm zu Ehren verteilt worden waren und jetzt diese Exilfamilie in Nairobi an die Wand gehängt hatte, um dem zu gedenken. Und ich habe gemerkt, wie unser Partner Charles Senegea da geschluckt hat und auch selber Fragen gestellt hat. Ich habe auch versucht, mich vorzutasten. Und wir haben nachher, als wir wieder auf dem Weg nach Hause waren, haben wir uns beide nochmal unterhalten, weil das natürlich schon interessant ist und auch schwierig. Also er hat dann gesagt, was heißt denn das jetzt? Da ist eine Familie in Nairobi, die haben da Informationen, ein Familienmitglied ist umgebracht worden, gleichzeitig gibt es einen Rebellenkämpfer, den sie als Helden verehren, sie haben auch so erzählt, er hat für unsere Sache gekämpft, er hat gesagt, er kann das verstehen, das ist deren Sichtweise, es ist ein Volk, das sich bedroht fühlt und verängstigt, aber es gibt natürlich viele verschiedene Gruppen, die jetzt in dem Konflikt beteiligt sind und aus seiner Sicht war das jetzt gleich die Frage, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Bisher ist es ihnen gelungen, in Nairobi die verschiedenen Flüchtlingsgemeinden auch zusammenzubringen. Verschiedene Menschen aus dem Kongo versuchen gemeinsam sich zu helfen, ein neues Leben in Kenia anzufangen. Aber er hat natürlich die Frage, was ist, wenn dieser Konflikt, der sich jetzt im Kongo abspielt, wenn der jetzt sozusagen hinüberschwappt, also wenn es da auch plötzlich Konflikte gibt innerhalb der Gruppe, ich kann neben dir nicht mehr sitzen, weil du bist ja von der Gegenseite sozusagen. Und er hat große Befürchtung, dass eben diese Themen sie auch weiter beschäftigen werden.
Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade so an deutsche Flüchtlingsunterkünfte denke, wo auch Menschen aus allen Nationen zusammenkommen und wahrscheinlich auch von verschiedenen Konfliktparteien.
Ja, also dieses Thema hat man natürlich immer wieder. Überraschend oft gelingt es ja auch, die Konflikte hinter sich zu lassen, aber leider viel zu oft ist es auch so, dass die Dinge die Menschen weiterhin begleiten und sich dann auch irgendwie fortsetzen, ja.
Also muss man im Prinzip einen Hebel finden, wie man die Leute dazu bringt, nach vorne zu schauen und sich jetzt als Teil von Kenia zu fühlen in dem Fall?
Genau, das haben die immer versucht im Laufe der Jahre und vergleichsweise erfolgreich. Deswegen sagt er auch, er befürchtet, sie werden zurückgeworfen auf den Punkt, wo sie damals angefangen hatten. Es ist ihnen gelungen, viele Menschen in Kenia zu integrieren. Man sieht auch immer wieder Erfolgsgeschichten. Gleichzeitig waren wir bei einer Schulklasse, da war die Schülersprecherin, hat sich vorgestellt, eben die Schülersprecherin von einer renommierten Schule in Kenia. Aber sie hat auch gesagt, ich bin mit meinen Eltern damals aus Kongo gekommen und war ganz stolz. Sie als ausländisches Mädchen hatte sich so weit vorgearbeitet, dass sie eben zur Schülersprecherin ihrer ganzen Schule gewählt wurde. Und darauf sind die zu Recht natürlich auch stolz gewesen.
Ja.
Also die Möglichkeit gibt's auch wieder. Aber jetzt eben im Zuge dieser neuen Krise gibt's ordentlich neue Herausforderungen. Auch ein Thema, was da mitschwingt, junge Menschen, junge Männer vor allem, die die Schule abgeschlossen haben, also Abitur gemacht haben oder ja Schulausbildungen, die jetzt so jetzt zwischen, sag ich mal, 16, 17, 18 Jahre sind. Da waren wir bei einer Gruppe, die vor 2, 3 Jahren ihren Schulabschluss gemacht hatten, gerne entweder auf die Universität gehen würden und studieren würden oder eine Berufsausbildung machen würden oder einen Beruf ergreifen. Was aber aus verschiedenen Gründen bisher nicht geklappt hat, hauptsächlich weil sie nicht genug Geld haben, um ein Studium sich leisten zu können. Gerade bei denen ist es natürlich jetzt auch eine Frage, was passiert, wenn die in Nairobi keine Perspektive sehen? Gehen die vielleicht zurück nach Kongo?
Ist das gerade sinnvoll? Also ist das zu erwarten, dass sie zurück...
Das ist eigentlich nicht sinnvoll, ist eigentlich nicht zu erwarten.
In den Konflikt reingehen?
Aber es gibt anscheinend die Tendenz, dass Rebellengruppen neue Kämpfer anwerben. Die brauchen junge Kämpfer.
Okay.
Und das kann durchaus sein, dass das in diesen Flüchtlingsexilgemeinden in Ländern wie Kenia oder auch dann Uganda passiert. Das wurde uns ganz konkret geschildert von dem einen Sohn der Familie, bei der wir waren, der gesagt hat, er weiß es schon von einigen Freunden, die entweder schon angesprochen wurden oder sogar schon zurück in Kongo gegangen sind.
Das heißt, dass wir jetzt über 3 Länder geredet haben, war folgerichtig, weil eigentlich ist es ein Thema.
Ja, also ich habe deswegen das jetzt auch gedacht, es ist vielleicht mal ganz interessant, auf diesen Konflikt in dieser Form zu schauen, wie doch die Dinge zusammenhängen. Ein Ding möchte ich noch ansprechen, um noch zu sagen, wie das mit uns auch verbunden ist. Wenn wir eingangs sagen, Ruanda spielt auch eine Rolle, vermutlich werden Rebellen von Ruanda unterstützt. Zu Recht gibt es Kritik am Sponsoring Visit Ruanda, dass die ruandische Regierung bei Fußballvereinen in Europa macht. Arsenal London, Paris Saint-Germain und auch der FC Bayern München werben ja für Ruanda als Tourismusziel. Und der kongolesische Regierung, Außenministerium, hat schon einen Brief geschrieben, ob man nicht dieses Sponsoring überdenken sollte. Also man nimmt Geld aus Ruanda an, von der ruandischen Regierung. Natürlich kann man nicht direkt die Verbindung schließen, aber woher werden die das Geld haben, wenn nicht aus Rohstoffgeschäften, wenn nicht aus Dingen, die durchaus auch mit Konflikten wie eben im Kongo zusammenhängen könnten. Und ich würde schon sehen, dass man da auch als Deutschland, Europäische Union oder eben auch als Unternehmen wie der FC Bayern München da eine Verantwortung hat und auch genauer hinschauen sollte.
Was haben wir am Anfang gesagt? Weil es ist kompliziert.
Und hängt miteinander zusammen, mehr als wir denken.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass Uli Hoeneß jetzt zum Hörer greift und beim Münchner Kirchenradio anruft, aber es kommt ja manchmal vor. Aber ganz
genau,
im Ernst.
Wöchentlich.
Ja.
Bei euch auch, oder?
Bei Fernsehsendern kommt es vor, weil dass Uli Hoeneß sich zu Wort meldet und für den FC Bayern Partei ergreift. Aber ganz im Ernst, also ich fände es schon angemessen, da eine Debatte zu führen. Auch Regierungen wie die Bundesrepublik Deutschland hat ja jetzt schon überlegt, Entwicklungshilfe an Ruanda vielleicht einzuschränken oder zu kürzen, bis nicht diese Konflikte im Kongo und auch das Engagement, was Ruanda da möglicherweise hat, geklärt sind.
Aber da braucht es halt Leute, die sich einigermaßen auskennen, wie alles miteinander zusammenhängt, zum Beispiel im Entwicklungshilfeministerium. Und das ist doch eigentlich ein Thema, über das wir nochmal intensiver sprechen wollen, nämlich in 2 Wochen. Da geht es dann um Entwicklungshilfe und
ja,
die in verschiedenen Ländern, auch wieder in verschiedenen Ländern, überdacht wird.
Ja, und man kann durchaus sagen, auch in Bedrängnis ist. Das ist uns auch auf dieser Reise begegnet und können wir gerne drüber sprechen.
Das tun wir in 2 Wochen. Für heute machen wir Schluss und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Brigitte Strauß und
ich sage auf Wiederhören, Christian Selper.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.